Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Wahrheiten, die keiner hören wollte, die verpackte Dr. John in Songs, in Musik, die irgendwo zwischen Blues, Rock, Pop, Jazz und Boogie Woogie lag und geprägt war von Mystik und anderen okkulten Elementen. Dr. John schuf sein ganz eigenes musikalisches Universum. Dort war er Grammy-preisgekrönter Alleinherrscher und jetzt hat er es verlassen. Gestern ist Dr. John im Alter von 77 Jahren gestorben. Michael Groth, wer war dieser schillernde, rätselhafte Dr. John?
Schillernd ist sicherlich das Wort, das ihn am besten beschreibt. 1941 geboren in New Orleans und darauf werden wir noch kommen. Er war vor allen Dingen vielseitig, auch das haben Sie angesprochen. Aber er war auch Zeit seines Lebens das, was man so auf Englisch a musician's Musician nennt. Also er war ein Mann, der eher mit seiner Kunst im Hintergrund blieb. Er hat zwar mehr als 30 eigene Platten veröffentlicht, nie hat er den ganz großen Erfolg, das ganz große Geld gemacht, was bestimmt auch daran lag, dass er sich selbst treu geblieben ist. Und das kann man ja von nicht so vielen sagen. Man könnte jetzt stundenlang Namen aufzählen, mit denen er gespielt hat. Das werde ich nicht tun. Einige will und muss ich trotzdem nennen. Er ist zum Beispiel auf Exile on Main Street von den Stones mit dabei. Er hat mit Aretha Franklin gespielt. Mit Van Morrison hat er ein Album aufgenommen. In Ringo Starrs All-Star Band. Damit will ich es auch lassen. Es wird zu viel. Er hat, wie Sie auch sagen, viel Jazz gespielt. Er hat ein Album mit Songs von Duke Ellington aufgenommen. Das war seine Liebe. Er hat aber auch relativ spät, 2012, das war eine seiner letzten Produktionen, mit Dan Auerbach von den Black Keys zusammengearbeitet. Er war also offen immer auch für junge Leute, für Neues. Und ich glaube, das hat ihn auch als Musiker geprägt. Last not least hat er auch in einigen Filmen mitgewirkt. The Last Waltz von Scorsese unvergessen. Er war bei den Blues Brothers mit dabei. Er hat sogar einen Song für die 101 Dalmatiner von Disney geschrieben. Also er war auch da sehr, sehr vielseitig und wurde dann, Gott sei Dank, 2011 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Das ist sozusagen die ultimative Würdigung für der Ritterschlag. Eine kleine Geschichte will ich noch erzählen. Als er anfing, wollte er eigentlich Gitarre spielen. Und 1960 war er in Jackson, Mississippi mit irgendeiner Band, die jetzt wahrscheinlich zu Recht vergessen ist. Es gab eine Schießerei und sein linker Ringfinger wurde getroffen. Man kann froh sein, dass nicht mehr getroffen wurde, aber der war tot sozusagen bis ans Lebensende. Dann wechselte er von der Gitarre zum Klavier. Musikalisch kann man sagen, Gott sei Dank.
Da braucht man auch nur neun Finger. Er wurde in einer der musikalischsten Städte überhaupt geboren, in New Orleans. Wie hat denn das sein Leben und sein Werk geprägt?
Absolut, von A bis Z. Er stammt aus einer musikalischen Großfamilie, hat als Kind schon Gitarre gelernt, wuchs auf mit der Musik von Louis Armstrong und King Oliver. Er war im Congo Square, wo er diese Leute noch hatte hören können. Als Jugendlicher hing er in den Studios von Cosimo Matassa herum. Also er hat diese Musik aufgesogen. Als 13-Jähriger traf er dann Professor Longhair, auch eine Musik, eine Pianolegende aus New Orleans, mit dem hatte er sogar einige Auftritte und dann in den 60er Jahren, auch das gehört zur Wahrheit dazu, driftete er ein bisschen ab in die Kleinkriminalität. Es gab Drogendeals, er wurde verhaftet, er verbrachte einige Jahre im Gefängnis und aus dieser Zeit stammt dann auch eine Heroinsucht, die er letztlich erfolgreich erst Ende der 80er Jahre bekämpfen konnte. Das hat ihn nicht daran gehindert, dann tatsächlich in der zweiten Hälfte der 60er Jahre tatsächlich musikalisch Fahrt aufzunehmen. Und da nahm er dann auch den Spitznamen Dr. John an. Und Dr. John, so die Legende, war ein senegalischer Prinz, dem medizinische Wunderheilkräfte nachgesagt wurden. Entsprechend die Show mit viel Federschmuck, mit glitzernden Anzügen. Er hatte auch, es war eine Art Liturgie, die er in seinen Konzerten veranstaltete. Er hatte Indianer dabei, die auch in Mardi Gras, also in Karnevalskostümen herumlaufen. Er hatte eine eigene Hexe, die Zaubersprüche verbreitete. Also das war mehr als Musik, das war so eine Mischung aus Liturgie, sagtest, psychedelischem Performance und natürlich dann die Songs. Seine etwas raue, zurückgenommene Stimme hat da schon sehr viel zu beigetragen. Ein bisschen spooky auf jeden Fall. Und deshalb hat er sich dann auch noch einen zweiten Spitznamen gegeben, The Night Trip. Und vielleicht einen kleinen Ausschnitt aus dieser New Orleans Musik. Vielleicht können wir die jetzt hier an der Stelle mal einspielen. Aiko Aiko, das ist eine der Karnevalshymnen aus New Orleans. Und wer dabei nicht das Tanzbein schwingt, der ist dann auch selbst schuld.
Was wird denn bleiben von Dr. John? Wie hat er die Musikwelt geprägt?
Er hat vor allen Dingen eine treue Fangemeinde geprägt, auch eine Fangemeinde in Deutschland. Soweit es seine Gesundheit zuließ, ist er immer wieder hierher gekommen. 2011 war er in Rudolstadt, 2012 das letzte Konzert hier in Berlin. Und vor allen Dingen sein Engagement für die Musik und für seine Mitmusiker, das ist, glaube ich, das Wesentliche. Ich habe es anfangs gesagt, er war eine Art Networker, er war eine Art Strippenzieher. Er hat die Menschen zusammengebracht und zwar in einer Community, wie das heute nicht mehr der Fall ist. Heute schickt man Files von über den Atlantik und hat dann die entsprechenden Instrumente dabei. So einer war Dr. John nicht. Er war immer dabei, wie gesagt, meist im Hintergrund. Old School könnte man das auch nennen. Aber das ist für mich doch das wesentliche Erbe, dass das bleibt. Die Musik hat sicherlich eine Nische geschaffen, die auch relativ einmalig ist. Ich kenne jedenfalls keinen, der diese Art von Musik, über die wir gesprochen haben, doch immerhin so populär gemacht hat wie ihn und mit der Musik natürlich auch seine Stadt New Orleans.
Michael Groth, vielen Dank. Zum Tod eines einzigartigen Musikers, Dr. John, gestern ist er im Alter von 77 Jahren gestorben. Und das ist einer seiner bekanntesten Songs, Right Place, Wrong Time.
Myself a good talking to this time.